The Pioneer Morning Briefing mit Gábor Steingart.
Am kommenden Montag geht dieser Podcast wieder auf die Bühne, live on stage. Tourauftakt ist in Hamburg im Stage-Theater auf der Reeperbahn, 29. Juni. Der gehört spätestens jetzt in den Kalender und das Ticket in eure Tasche. Ich freue mich. Spaß, Erkenntnisgewinn, Zuversicht. Die letzten Tickets jetzt in den Shownotes bestellen und damit einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gábor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist nämlich Mittwoch, der 24. Juni. Mit Blick auf die Rentenreform wird in der Regierung jetzt in die Hände gespuckt.
Alle Elemente dieses Reformpakets müssen jetzt zügig umgesetzt werden. Wir können es uns nicht erlauben, einzelne Maßnahmen herauszunehmen oder abzulehnen. Die einzelnen Maßnahmen greifen ineinander und balancieren sich aus.
Und auch Bärbel Baas, die SPD-Chefin, wirkt so, als hätte sie ausnahmsweise mal vom Nektar der Realpolitik gekostet.
Ist ein Geschäft jetzt über alle, ich drücke das jetzt mal in meinen Worten aus, ein Geschäft aus allen Generationen, alle müssen ein Stück weit dazu beitragen und es wird nicht an allen spurlos vorbeigehen, um es mal so zu nennen.
Jetzt heißt es aber standhaft bleiben. Das könnte einer der Sätze sein, an dem man den Kanzler künftig politisch messen wird. Deshalb hier nochmal für die Annalen dieser Bundesregierung.
Wir können es uns nicht erlauben, einzelne Maßnahmen herauszunehmen oder abzulehnen.
Genau das ist aber die Lieblingsbeschäftigung der deutschen Politik. Kaum liegt eine Reformidee auf dem Tisch, beginnt die Suche nach den Ausnahmen. Die einen warnen vor der längeren Lebensarbeitszeit, zu anstrengend. Insbesondere sind wir dann auf einmal alle Dachdecker. Die Fraktionschefin der Grünen, Katharina Dröge.
Also aus meiner Sicht würde so ein Schritt, wenn man ihn einfach so umsetzen würde, dazu führen, dass es für den Professor recht leicht ist, auch länger zu arbeiten. Aber die Krankenschwester, die schafft es eben heute oft gar nicht, bis 67 nur zu arbeiten, weil die Arbeitsbedingungen so schwer sind. Und deswegen führt das dann im Zweifel zu mehr Ungleichheit zwischen den Berufen. Und für diejenigen, die hart arbeiten und nicht mehr können, führt das im Zweifel zu Rentenkürzungen.
Die Jugend warnt natürlich auch vor der Mehrbelastung der Jugend. Juso-Chef Philipp Türmer.
Ich finde, hier muss auch nachgebessert werden, weil wir sonst ein großes Gerechtigkeitsproblem, insbesondere für meine Generation, haben. Denn uns betrifft es ja am meisten, wenn das Renteneintrittsalter immer später kommen wird.
Und die Genossen in den östlichen Bundesländern, die sich gerade im Wahlkampf befinden, die setzen sich auch schon wieder von der SPD im Bund ab. Manuela Schwesig, die in Mecklenburg-Vorpommern ihre Ministerpräsidentenposition verteidigt, sagt Kritisches zu den Reformplänen. Zitat: Ich bin nicht der Meinung des Kanzlers, dass diese Vorschläge 1:1 umgesetzt werden müssen. Zitat Ende. Tja, jeder entdeckt jetzt in dem Paket genau den Baustein, der ihm persönlich missfällt. Die einen wollen die Beteiligung am Kapitalmarkt nicht, weil der Kapitalmarkt ist böse. Die anderen fragen, müssen denn nicht auch die Beamten mit rein, mit ihren Pensionen? Die sind doch so reich. Das Ergebnis kennt die Republik aus jahrzehntelanger Erfahrung. Walzer mit Wiegeschritt, eins vor, eins zurück. Am Anfang steht ein tragfähiges Konzept und am Ende bleibt ein politisch ramponiertes Resteprodukt. So geht das die ganzen Jahre. Dabei liegt die Stärke dieser Rentenkommission und ihrer Ideen gerade darin, dass sie zum ersten Mal die Wirklichkeit als Wahrheit akzeptiert. Wir wissen es doch eigentlich seit Jahrzehnten, was da auf uns zurollt. Die Deutschen werden älter. Auweia, die Zahl der Beitragszahler wächst nicht mehr mit. Irgendwie auch logisch. Die Rechnung des Sozialstaates, die ja darauf basiert, stammt aus einer Zeit, als es noch mehr Kinderwagen als Rollatoren gab. Man kann diese Tatsachen beklagen. Aber man kann sie doch nicht ignorieren. Und wegverhandeln lassen sie sich auch nicht. Und deshalb besteht die Qualität der Vorschläge darin, dass die Lasten verteilt werden. Ein bisschen längere Lebensarbeitszeit, ein bisschen höhere Beiträge und ein bisschen mehr Kapitalmarkt. Ein bisschen weniger Illusion dafür. Diese Rentenreform, will ich doch nur sagen, ist kein Buffet, wo man sich die Schokotörtchen auf den Teller häuft und das Mettbrötchen mit Zwiebelhaube links liegen lässt. Die SPD ist jetzt das Schokotörtchen der CDU und die CDU den Mettigel der SPD. Guten Appetit. Deutschland, das ist die Botschaft, hat Hunger. Hunger nach Veränderung. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Meine Kollegin Chelsea Speaker spricht jetzt gleich mit dem ehemaligen Staatsminister für Handelspolitik des Vereinigten Königreichs, Greg Hands. Sie sprechen über den Rücktritt von Keir Starmer. Oh ja, und ob die Labour-Regierung jetzt nicht endgültig am Ende ist?
Die allgemeine Regel in britischer Politik, je schlechter es für eine Regierung geht, desto länger lebt sie.
Anne Schwedt, unsere Börsenreporterin an der Wall Street, weiß, warum Gold und Silber jetzt unter Druck geraten sind. Und wir können berichten, dass Madonna weiterhin unermüdlich an ihrem Ruf arbeitet, die größte Diva der Welt zu sein. Es ist genau 10 Jahre und einen Tag her, dass Großbritannien die EU geräuschvoll verlassen hat mit dem Brexit.
Well, at 5:20, we can now say the decision taken in 1975 by this country to join the common market has been reversed by this referendum to leave the EU.
Seit diesem Unsinn geht es überaus unruhig zu in der britischen Politik. Ein Premierminister musste gehen. Und zwar mal wieder. Auf Druck seiner Partei ist Keir Starmer als Labour-Chef zurückgetreten und wird sein Amt als Premierminister abgeben, sobald ein neuer Kandidat gefunden ist. Damit ist er das 6. Staatsoberhaupt innerhalb von 10 Jahren, das Downing Street No. 10 verlässt. Dabei galt Starmer nach dem klaren Wahlsieg 2024 bei den Unterhauswahlen als linker Hoffnungsträger für Stabilität und Erneuerung, tja, nach dem Chaos der Konservativen. Einer, der die britische Politik von innen kennt, ist Greg Hands. Er ist ehemaliger Staatsminister für Handel und war früher Chairman der Conservatives. Er gehört zum wirtschaftsliberalen Flügel der Tories. Der Mann spricht Deutsch und er mag auch Klartext. Er hat vor der Wende in Berlin gelebt. Für uns ordnet er jetzt im Gespräch mit meiner Kollegin Chelsea Speaker die Ereignisse ein und beschreibt, was denn dieser weitere Premierabgang für Europa bedeutet.
Guten Tag, Greg Hands.
Ja, guten Tag, Chelsea.
Herr Hands, was ist das vorherrschende Gefühl in Großbritannien momentan nach dem Rücktritt von Keir Starmer, jetzt nachdem sich der Staub ein bisschen gelegt hat?
Ja, erstens, es ist keine große Überraschung. Ich denke, die meisten Leute haben das erwartet jetzt seit einigen Wochen. Besonders nach dem Labour-Niederlage am 7. Mai in Schottland, in Wales, in Nordengland und in vielen Orten in London war das völlig vorhersehbar. Aber auf der anderen Seite ist es jetzt weniger als 2 Jahre danach, dass Keir Starmer so wahnsinnig wohl gewonnen hat bei dem Bundestagswahl in Großbritannien im Juli 2024. Ich habe selber meinen Sitz verloren zu Labour. Das ist der erste Labour MP, MDB für Chelsea überhaupt. Ja? Und nur 2 Jahre danach ist alles schiefgegangen. Beide für Starmer und auch für Labour. Ich bin Tory, also ich bin nicht unparteiisch hier. Aber auf der anderen Seite ist es richtig so erstaunend, wie schlecht es gegangen ist für Keir Starmer und seine Partei und seine Regierung. Also war es Überraschung, aber auch keine Überraschung.
Was würden Sie sagen, also Sie haben erwähnt, da ist ja vor nicht allzu langer Zeit mit dem Versprechen angetreten, Stabilität zurückzubringen. Wo hat er vielleicht die Erwartungen der Wähler am meisten unterschätzt, würden Sie sagen?
Ja, ich denke, sein Problem von Anfang an war, dass Starmer nicht richtig die Wahl gewonnen hat, sondern die Tories hat die Wahl offensichtlich verloren. Und da war keine Begeisterung für Starmer und auch für die Labour-Partei in der Bevölkerung. Die wollten einfach endlich mit den Tories sein, ja, nach 14 Jahren. Ich war eigentlich interessanterweise der einzige Minister, der unter alle 5 Tory-Premiers im Amt war in den 14 Jahren, komischerweise. Aber Starmer und die Tories, da war keine Begeisterung für Starmer. Und auch Starmer hat Verschiedenes versprochen, nicht nur Stabilität. Er hat versprochen, keine Steuererhöhungen einzuführen. Und er hat doch Steuererhöhungen eingeführt. Also verschiedene Dinge. Und zweitens, ich denke, Starmer selber ist nicht richtig der richtige Mann oder richtige Person, Premierminister zu sein. Der ist technokratisch. Der war ein guter Anwalt. Der war sogar der Hauptanwalt in Großbritannien. Aber ein guter Anwalt ist nicht immer die gleiche Sache als ein guter Premierminister.
Er hatte jetzt schon vor einigen Wochen, als die Diskussion richtig hochgekocht ist, hatte er davor gewarnt, dass ein Führungswechsel Chaos auslösen könnte. Ist das etwas, was tatsächlich kommt jetzt? Also wird es jetzt chaotisch oder wie empfinden Sie das vor Ort in Großbritannien momentan?
Das ist schwer zu sagen im Moment, aber ich denke, das wird nicht ganz so chaotisch sein. Denn Labour ist meistens hinter diesem neuen MDB Andy Burnham. Der war früher in dem Kabinett von Blair und von Brown. Der war in der letzten Zeit, die letzten so 7 oder 8 Jahren oder so, der Bürgermeister von Manchester. Also der ist ein führender Politiker und er ist der Hochfavorit, jetzt der neue Premierminister sein. Aber ich vermute, da wird ein Konkurrenz sein. Ich denke, da wird mindestens ein Kandidat oder Kandidatin von der linken Seite, von weit links, und vielleicht auch ein Kandidat von dem Zentral von der Labour-Partei, so zentral rechts innerhalb der Labour-Partei. Also ich denke, ich erwarte, dass es doch noch ein Konkurrenz sein wird.
Und trotzdem wird Andy Burnham als der wahrscheinliche Nachfolger gehandelt. Sollte es so kommen, können Sie noch einen Satz dazu sagen, was er für eine Persönlichkeit hat? Wenn Sie sagen, Keir Starmer hat vielleicht nicht die richtige Persönlichkeit für dieses Amt, ist Andy Burnham dafür besser geeignet?
Ich denke, er hat bessere Eigenschaften in verschiedenen Orten. Zum Beispiel, er kommuniziert viel besser als Starmer. Andy Burnham ist daran langfristig gewöhnt mit Medien und ist größere Medienpersönlichkeit. Und dabei ist er besser. Aber er hat die gleichen Probleme in Großbritannien im Allgemeinen. Wir geben einfach zu viel Geld aus als eine Regierung. Wohlfahrt ist viel zu großzügig. Da wird viel mehr ausgegeben, als reinkommt. Der muss auch mehr ausgeben für Verteidigung. Und er hat auch die künftige Verhältnis mit der Europäischen Union, muss er dabei einsetzen. Also er hat die gleichen, die Probleme, die wir haben in Großbritannien, sind nicht erlöst durch Burnham.
Und das spürt man natürlich auch. Da fragt man sich, warum sollte es ihm eigentlich besser gelingen? Bühne frei für Nigel Farage und Reform UK. Er fordert in einem Social-Media-Beitrag zumindest eine General Election und sagt, das ist jetzt die Chance für seine Partei. Wie schauen Sie darauf?
Ja. Also völlig vorhersehbar, dass Nigel Farage, der ruft immer nach einer General Election, denn er hat nur so 4 oder 5 oder 6 MDBs. Ja? Also der kann nichts verlieren bei so einer Wahl. Labour kann viel verlieren. Und die Tories könnte auch noch ein bisschen verlieren. Aber ich denke, es wird kein Bundestagswahl stattfinden. Labour hat eine riesige Mehrheit. Und die allgemeine Regel in britischer Politik, je schlechter es für eine Regierung geht, desto länger lebt sie. Und ich denke, das wird auch so vorkommen dieses Mal auch. Ich denke, der nächste Bundestagswahl wird wahrscheinlich in 2029 sein erst. So noch 3 Jahre.
Dann stellt sich auch die Frage, ob das Land überhaupt noch die Geduld für langfristige Lösungen aufbringen kann, weil da scheint auch sehr viel aufgestaute Frustration zu sein in der Bevölkerung.
Vielleicht, aber ich bin nicht unbedingt der Meinung, dass es da ein großes Problem für das Land ist auf lange Frist. Wir haben die gleichen Probleme wie jede Demokratie. Das heißt, wir haben Regierungswechsel aber alle 4 oder 5 Jahren wie in Deutschland. Aber unsere Probleme, sei es mit Verteidigungspolitik, sei es mit Energiepolitik, sei es mit Klimawandel, dauern meistens 10, 20 Jahre. Ja, das ist ein Problem allgemein in der Demokratie. Aber ich denke, ich vertrete nicht die Meinung, dass wir haben so eine Verfassungskrise in Großbritannien. Ich denke einfach, die letzten Premierminister waren irgendwie, hatten nicht genug Fähigkeiten da, Oder war der falsche Premierminister oder die falsche Premierminister zur falschen Zeit? Zum Beispiel Boris. Boris ist eigentlich sehr begabt, aber der war nicht der Premierminister für die Pandemie. Theresa May war nicht die Premierministerin für Brexit. Wenn die zwei vielleicht tauschen konnten mit Hinsicht, dann wäre es viel besser. Also ich denke, das ist nicht unbedingt eine Verfassungskrise in Großbritannien.
Und vielleicht noch eine letzte Frage, weil wir jetzt 10-jähriges Jubiläum des Brexit haben. Welche Rolle spielt das noch bei der politischen Situation momentan?
Ja, gute Frage. Ich habe immer gesagt, und das habe ich sogar am Tag danach, nach dem Referendum gesagt, ich würde schätzen, dass die politischen Folgen von Brexit wären viel größer als die wirtschaftlichen Folgen. Was eigentlich nicht unbedingt zu erwarten war zu der Zeit. Alle Leute haben gesagt, oder die Hälfte der Leute haben gesagt, Brexit wird ganz schön schlimm sein für die britische Wirtschaft. Und ich denke, das ist nicht der Fall gewesen in den letzten 10 Jahren. Hat doch ein Einfluss gehabt, aber nicht entscheidend. Aber ich denke, bei der Politik war, dass die zwei Parteien, Labour und Tories, haben viel mehr Konkurrenz gekriegt. Die Tories sind viel mehr in eine Brexit-Richtung gefahren und da haben sie Stimmen verloren zu den Liberalen. Labour hat viel zu viel in Remain-Richtung gefolgt und hat dabei Stimmen an Reform verloren. Also das ist ein ziemlich großer Umbruch in dem britischen Parteisystem. Aber ob das unbedingt nur an Brexit liegt, ich könnte sagen, in Deutschland hat man keinen Brexit gehabt und in Deutschland hat man mehr oder weniger das gleiche Problem mit dem Aufstieg von der AfD und von der linken Partei, diese Zersplitterung von dem politischen System. Ich denke, das kann man nicht sagen, dass alles im Brexit liegt.
Ja, dann sind wir sehr gespannt, wie es in der britischen Politik weitergeht. Vielen Dank für diese Einschätzung heute, Greg Hans.
Ich danke auch.
In der Schule lernt man Gedichte, aber nicht, wie man Geld anlegt. Nicht, wie man ein Unternehmen gründet und schon gar nicht, wie man seinen Platz in der Welt findet. Das wäre Schule, wie es sie geben sollte, aber eben nicht gibt. Rasant, lebensnah, spaßig. Die Pioneer Summer School Mitte August in Berlin will es anders und besser machen. Und sie wird es anders und besser machen. 5 Tage auf der Pioneer One. Und der Pioneer 2, das ist nicht das fliegende Klassenzimmer von Erich Kästner, aber das ist das schwimmende Klassenzimmer. Also ich will ja nur sagen, liebe Leute, genug gechillt, auf zum Bootcamp für das praktische Leben. Jeder Tag in diesem Bootcamp widmet sich einem anderen Schwerpunkt. Es geht um Wirtschaft, Unternehmertum, Politik, Journalismus, Geld, Verantwortung. Ihr trefft echte Journalisten, echte Politiker und einen waschechten Lobbyisten aus der Kulisse, der sonst nur im Dunkeln der Macht arbeitet. Ein kleines Studium Generale des wirklichen Lebens, das ist mein Versprechen. Alle Informationen zur Pioneer Summer School findet ihr in den Shownotes dieses Podcasts.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Das weiß unsere Börsenreporterin Anne Schwedt. Sie weiß auch, warum Gold und Silber gestern so unter Druck geraten sind. Und damit einen schönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Anne, sag uns, was war da los?
Ja, Gold und Silber haben gestern die Quittung für die jüngste Zinsangst bekommen. Nach der klar falkenhaften Botschaft von Fed-Chef Kevin Warsh rechnen die Märkte jetzt wieder viel stärker mit einem möglichen weiteren Zinsschritt nach oben. Und höhere Zinsen sind ja Gift für Edelmetalle, weil sie ja selbst keine laufenden Erträge bringen. Und gleichzeitig sehen wir eine breite Risikoumschichtung nach dem Tech-Rutsch. Wenn Anleger Positionen abbauen, werden oft auch gut gelaufene Gold-Trades mitverkauft, um Liquidität zu schaffen. Dazu kommt, dass die große Gold-Story der vergangenen Monate unter Druck gerät. Viele Banken haben nach Warshs erster Sitzung ihre Kursziele eingedampft. Selbst sehr optimistische Häuser wie die Bank of America rudern von früheren $6,000-Szenarien zurück, weil sie nun eher mit länger straffen Zinsen rechnen. Und deutsche Bankanalysten sprechen offen davon, dass die Falken an der Fed die Goldbullen vertreiben könnten. Also kurz gesagt, solange die Aussicht auf höhere oder zumindest hartnäckig hohe Zinsen dominiert und gleichzeitig die akute Kriegsangst nachlässt, fehlt Gold und Silber im Moment einfach der klare Treiber nach oben, Gabor.
Und dann, Anne, gibt es ja frische Zahlen von FedEx, dem amerikanischen Kurier- und Logistikunternehmen. Sag uns, wie sind die ausgefallen und Kann man daraus eigentlich Schlüsse auf die gesamtwirtschaftliche Lage ziehen?
Ja, die Zahlen von FedEx sind tatsächlich deutlich besser ausgefallen als erwartet. Gewinn und Umsatz liegen über den Schätzungen. Vor allem das Expressgeschäft mit Paketen und E-Commerce-Sendungen legt bei den Mengen jeweils um rund 3% zu. Auf Jahressicht ist der Umsatz auf knapp 95 Milliarden Dollar gestiegen. FedEx spricht von profitablerem Wachstum und traut sich für das neue Geschäftsjahr auch ein weiteres deutliches Plus zu. Gleichzeitig stellt der Konzern sich neu auf. Das Frachtgeschäft ist seit Anfang Juni als eigene Firma abgespalten und hat vor dem Börsengang noch eine Milliarden-Sonderdividende an die Mutter gezahlt. Das macht FedEx insgesamt fokussierter und gibt zusätzlich finanziellen Spielraum. An der Börse reicht das nach der vorangegangenen Rallye trotzdem nicht für neue Begeisterung. Die Aktie tendiert nachbörslich eher schwächer. Für die Konjunktur ist die Botschaft aber trotzdem eher positiv. Steigende Paketmengen deuten darauf hin, dass vor allem der US-Konsument weiter bestellt und investiert, auch wenn höhere Kosten und ein intensiver Wettbewerb die Logistiker zwingen, noch effizienter zu werden.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass die Liebesgeschichte zwischen Madonna und Hollywood momentan ein bisschen zu bröckeln beginnt. Everybody comes to Hollywood. They wanna make it in the neighborhood. They like the smell of it in Hollywood. How could it hurt you when it looks so good? Die Mutter des Pop, naja, mittlerweile schon eher die Großmutter des Pop, blickt auf eine lange Karriere zurück. Ihr Durchbruch, die ein oder der andere wird sich erinnern, 1983 war das mit Holiday. Seitdem ging's steil bergauf. Madonna war immer mehr als nur Musik. Sie dachte visuell geradezu cineastisch. Am Anfang das Pop-Punk-Girlie, das den Stil der 80er prägte. Kruzifix, Spitzenhandschuhe, Brautkleid. Dann die Neuinterpretation von Marilyn Monroe. Ein neues Material Girl war geboren. Es folgten Lederunterwäsche, Marie Antoinette, Roben, Cowboyhüte und Jeans. Eine Frau ist und war geboren, die in ihrer 40-jährigen Karriere immer eine Verwandlungskünstlerin geblieben ist. Tja, und dieses prallgefüllte Künstlerleben sollte eigentlich ein Spielfilm werden, lag ja nah. Seit 2020 sind Madonna und Universal dazu im Gespräch und jetzt hat sich das Projekt zerschlagen. Der Grund, man ist sich nicht einig über das Budget. Es muss mehr Geld her, fand Madonna. Sie sagte in einem Interview, Zitat, ich hatte ein außergewöhnliches Leben, ich hatte ein riesiges Leben. Also brauche ich auch ein großes Budget. Macht aber nichts, denn anlässlich ihres neuen Albums Confessions 2, das am 3. Juli erscheint, hat Madonna einen 14-minütigen Minifilm gedreht. In dem tut sie das, was sie ja ohnehin am besten kann, singen und tanzen. Ich wünsche Ihnen einen unbeschwerten Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.